Ich lese uns die Verse 10 bis 14 aus Sacharja 11. Und ich nahm meinen Stab, Huld, und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Und der ward aufgehoben des Tages. Und die elenden Schafe, die auf mich achteten, merken dabei, dass es des Herrn Wort wäre. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch? So bringet her, wie viel ich gelte, wo nicht, so lasst's anstehen. Und sie wogen da, wie viel ich galt, 30 Silberlinge. Und der Herr sprach zu mir, werf's hin, dass es dem Töpfer geben werde, ei, eine treffliche Summe, der ich wert geachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben würde. Und ich zerbrach meinen anderen Stab Eintracht, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Soweit zunächst einmal die Schriftlesung. Und das hört sich auch alles sehr, sehr so ein bisschen verzwickt an, wie so ein Rätsel. Ja, aber manche Dinge kommen uns doch bekannt vor. Ja, die 30 Silberlinge und wir denken, naja, wie passt das alles rein? Und ich hoffe, dass es mir gelingt, heute das Ganze so ein bisschen aufzudecken. Das ganze 11. Kapitel, das wir ja vor etlichen Wochen schon angefangen haben, uns anzuschauen, ist so etwas wie eine Wehklage über Israel. In den ersten drei Versen wird uns gesagt oder wird uns berichtet, dass selbst die Bäume, die Natur als solches, aufgefordert wird, Wehklage zu halten über das Elend und die Verwüstung des Landes Israel und ihrer Bewohner. Und dann haben wir ab Vers 4 bis Vers 14 die Gründe, ja, für diese Wehklage. Oder den Anlass, was ist der Anlass dieser Wehklage? Und drei Gründe werden uns in Versen 4 bis 14 gezeigt, warum Israel tatsächlich eine zu beklagende Nation ist. Erstens, und das sehen wir in Vers 4 bis 11, es wird lamentiert oder es wird die Wehklage gehalten aufgrund dessen, weil Gott Israel seine Herde, er hat sie preisgegeben. Heute werden wir einiges mehr dazu sagen, aber in den letzten, besonders in der letzten Botschaft, haben wir darüber nachgedacht. So, das ist der erste Grund der Wehklage. Gott hat Israel preisgegeben. Der zweite Grund der Wehklage ist, weil Israel seinen Messias verworfen hat. Verse 12 bis 13. Das wollen wir uns heute auch anschauen. Und drittens wird lamentiert oder Wehklage gehalten, weil die Einigkeit der Nation Israel zerbrochen ist. Vers 14. So, seit dem letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit dem ersten Grund der Wehklage. Und dabei geht es um die Tatsache, dass Gott sein Volk, seine Herde preisgegeben hat. Und diese Preisgabe Israels sieht praktisch so aus, dass sie erstens ihren Feinden preisgegeben werden, sodass Gott seine Hand über sie nicht mehr hält, sondern ihre Feinde können unbehelligt das Volk Israel bedrängen. Heute will ich ein bisschen mehr dazu sagen, aber hauptsächlich dann uns mit den zwei anderen Wehklagen beschäftigen. Und zweitens sieht aber diese Preisgabe so aus, dass Gott ihnen auch falsche Lehrer gibt. Ja? Und es sind diese falschen Lehrer, die anstatt dem Volk den Ausweg zu zeigen in der Buße, immer wieder das Volk eigentlich tiefer in das Unglück bringen, durch ihre Gleichgültigkeit, durch ihren Egoismus, weil sie sich nicht um Israel, um das Volk als solches interessieren, sondern eigentlich nur um sich selbst bekümmert sind. Und von drei dieser Hirten haben wir letzten Sonntag gesprochen und wir haben festgestellt, dass auch wenn wir historisch das eigentlich nicht so richtig einordnen können, weil uns nicht allzu viel Information dazu gegeben wird, wir wissen es nicht, wer diese drei Hirten tatsächlich gewesen sind in den Tagen Zacharias, aber wir sehen prophetisch hier einen ganz klaren Hinweis auf die zivile und die religiöse Führung des Volkes Israel, die schlicht und einfach versagt hat, als der Messias Israels, als Jesus Christus gekommen ist und sie ihn abgelehnt haben, weil sie ihn nicht haben wollten. Und wir sagten, dass in Vers 9 dann von dieser katastrophalen Konsequenz des Versagens dieser Hirten uns berichtet wird. Der Vers 9 spricht einfach von der Übergabe des Volkes Israel an ihre Feinde, die Römer, die 70 nach Christus die Stadt Jerusalem eingeäschert haben und den Tempel auch. Dieser Vers 9 spricht von der schrecklichen Zeit oder von den schrecklichen Zuständen während der Belagerung auch der Stadt Jerusalem, bei dem die Hungersnot so groß war, dass die Menschen dann auch andere Menschen gegessen haben, dass es zum Kannibalismus geführt hat. Und nun kommen wir zu Versen 10 bis 11 und ich lese einmal aus der Elberfelder Übersetzung. Und ich nahm meinen Stab, Huld, und zerbrach ihn, um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Und er wurde gebrochen an jenem Tage, und also erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort Jehovas war. Lass mich noch einmal darauf hinweisen, dass auch hier eigentlich, auch wenn Gott hier spricht, was er tun wird, ja, der Prophet Zacharia das Ganze demonstriert, ja, Zerbrechen des Stabes, es hat eine besondere Bedeutung und so weiter und so weiter. Ja. Und diese Demonstration des Propheten spricht davon, ja, was Gott vorhat mit seiner Herde, mit dem Volk Israel. Und von dem hier erwähnten Stab, vielleicht erinnert ihr euch noch an eine der vorhergehenden Predigten, in Vers 7 haben wir von diesem Stab schon einmal gehört. Ja, wir sagten, die Hirten der damaligen Zeit haben zwei Stäbe gehabt. Und der eine Stab war mehr oder weniger wie so eine Keule oder ein richtig schwerer Stock, mit dem dann die Feinde der Herde abgewehrt wurden, wenn sie mal kamen und ein Schäfchen stehlen wollten. Der andere Stab war dieser Stab mit dem Haken, ihr kennt das bestimmt auch, und mit diesem Haken hat der Schafhirte dann die Schafe rausgeholt, die er dann besonders behandeln wollte oder wenn ein Schaf sich verlaufen hat irgendwo in einer Höhle oder in einem Crevice, was ist ein Crevice? Spalte, ja, so hat er das Schaf dann rausgeholt. Und diese Stäbe haben dann auch eine Bedeutung, wie wir sehen hier in unserem Vers. Ja. Der eine Stab, wie gesagt, der als Schutzstab oder als Keule gedient hat, der wird hier gebrochen. Und der Hinweis ist der, der uns auch in den Worten gegeben wird. Dieser Stab wird mit einem Bund verglichen, den Gott, schaut einmal, was geschrieben steht, mit allen Völkern gemacht hatte. Ja? So, der Stab in der Hand des Hirten, der zum Schutz der Herde dienen sollte, wird hier mit dem Bund gleichgesetzt, den Gott mit den Nationen machte. Und dieser Bund wird nun, wie der Stab, gebrochen. Oh, wir verstehen das Bild ganz gut. Ja, weil wir auch eben so einen Spruch haben im Deutschen. Wie geht er nochmal? Über ihn wurde der Stab gebrochen, sagt man das im Deutschen? Kennt ihr das? Der Stab wurde über ihn, und wir verstehen, worum es eigentlich geht. Ja, es ist ein Bild, das davon spricht, dass nun das, was vorher war, unterbrochen wird und etwas Neues beginnt. Und achten wir drauf, hier geht es nicht um den Bund Gottes mit Israel, ja, sondern um den Bund Gottes mit den Nationen. Und dieser Bund, den Gott mit den Nationen geschlossen hat, diente zum Schutz Israels. Es ist aufgrund dieses Bundes, dass Gott die Nationen in ihren Handlungen gegen Israel zurückgehalten hat, ja, sodass sie nicht völlig freie Hand hatten. So, wo lesen wir von diesem Bund in der Bibel? Eigentlich nur hier. Ja, so deutlich wird uns das nirgends gesagt, außer vielleicht in Jesaja 45. Ihr kennt diese Stelle auch, wo Gott einen Bund schließt mit dem heidnischen König Kores oder Cyrus im Englisch, ja, als er ihn praktisch zu seinem Instrument des Gerichtes macht. Und so ähnlich müssen wir auch diesen Vers hier verstehen. Hier ist von einem Beschluss Gottes die Rede, die Hand der Nationen gegen Israel zurückzuhalten. Und diesen Beschluss oder diesen Bund, der zum Schutz Israels diente, den zerbricht Gott nun und gibt praktisch die Herde, seine Herde Israel, man kann sagen, zur Schlachtung frei. Die Hand der Feinde Israels wird nicht mehr von Gott zurückgehalten. Und schaut einmal. Sehen wir diese Realität eigentlich in der Geschichte Israels, wenn zum Beispiel in Spanien während der Inquisition so viele Juden, Christen auch, aber so viele Juden auch hingerichtet worden sind, nur aufgrund dessen, weil sie Juden waren. Sehen wir das in all den Pogromen in Osteuropa oder besonders auch in Russland, wo die Juden aufgrund dessen getötet und abgeschlachtet wurden, nur weil sie Juden waren. Sehen wir das auch in der sogenannten Endlösung des Nationalsozialismus? Ja, wie furchtbar wurden die Juden tatsächlich durch, ja, in ihrer Geschichte bedrängt und verfolgt. Und es ist eigentlich ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass das Volk noch existiert, dass das Volk jetzt im Land ist, und dass es sie noch gibt. Und wisst ihr, hier möchte ich die Brücke schlagen zu uns als Gemeinde. Mit uns als Gemeinde ist es ja auch nicht anders. In dem Gemeindezeitalter seit der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Gemeinde Jesu Christi immer und immer wieder verfolgt worden ist, aber nie ausgelöscht wurde. Ich meine, in Russland wurde das versucht für 70 Jahre. Ja, in China wurde das versucht, wer weiß für wie viele Jahre. Und die Gemeinde Jesu Christi existiert immer noch. So, warum wird immer noch heute, lass mich das einmal so sagen, eigentlich die Macht der Hölle zurückgehalten von Gott, sodass die Gemeinde Jesu Christi immer noch existieren kann, die Gemeinde Jesu Christi immer noch dienen kann in dieser Welt. Denn überlegen wir einmal diese Realität, die wir doch ganz genau kennen, aufgrund dessen, dass wir die Schrift lesen. Wir sind als Gemeinde des Herrn Jesu ein Fremdkörper in dieser Welt, oder? Wem gehört denn die Welt? Wer ist der Gott dieser Welt? Es ist Satan. Wir sind als Gemeinde Jesu Christi ein Fremdkörper in dieser Welt. Und Satan würde nichts lieber sehen, als dass die Gemeinde ausgemerzt wäre. Und wisst ihr, im Moment hat man so diesen Eindruck. Ich weiß nicht, was ihr fühlt, was ihr denkt. Aber wenn man so schaut, was in anderen Ländern passiert, aber auch in unserem Land, ja, mit den Gesetzen, die vorgeschlagen werden, also da geht es einem doch so ein bisschen kalt den Rücken runter und wir denken, oh oh, ja, die Verfolgung wird für uns auch deutlich näher, ja, wie vorher. So, aber wir dürfen wissen, selbst wenn wir als Gemeinde des Herrn Jesu bedrängt werden, verfolgt werden, wir werden noch nicht verfolgt, aber in manchmal werden wir bedrängt und manchmal fühle ich das oder fühlt ihr das auch. Aber eins dürfen wir wissen, wir sind ein Fremdkörper in dieser Welt und Satan möchte auf jeden Fall die Gemeinde loswerden. Aber Jesus hat seinerzeit durch Petrus oder Gott hat seinerzeit durch Petrus Folgendes gesagt. Ja, einmal seid nüchtern und wachsam, so wir sollten nicht geistlich nachlassen, sondern wachsam sein. Euer Todfeind, der Teufel, spricht, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Ja, und das ist die Realität, auf die uns der Apostel Petrus hinweist. Aber was wird uns auch deutlich? Wer hält noch diesen brüllenden Löwen zurück? Es ist Gott selbst. Jesus sagte zu Petrus eigentlich, ja, die Macht der Hölle soll, die Pforten der Hölle, das ist die alle Macht der Hölle, soll die Gemeinde nicht überwinden. Das ist die Verheißung, mit der wir auch heute leben, besonders. Aber das ist die Realität. Der brüllende Löwe. Der Teufel ist Realität. Wer hält den brüllenden Löwen noch zurück? Das ist Gott in seiner Gnade. Und selbst wenn die Verfolgung der Christen, ihr Lieben, morgen hier in Kanada ausbrechen wird, wird Gott immer noch die Macht der Hölle zurückhalten, so wie er das in 1. Korinther 10, Vers 13 versprochen hat. Es wird gesagt, Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen hinaus versucht werdet, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch einen solchen Ausgang schaffen, dass ihr sie bestehen könnt. Ja, es ist wahr, die Gemeinde wird verfolgt, wird bedrängt, an manchen Orten mehr, an anderen weniger, aber selbst in der Verfolgung werden die Christen bewahrt von Gott selbst. So, dass der Verfolger immer noch zurückgehalten wird. In der Weise, dass die Hand des Verfolgers zurückgehalten wird, der die Gemeinde gerne auslöschen würde, aber es nicht kann, weil Gott es nicht zulässt. Und diese Verfolgung der Gemeinde erinnert uns doch immer wieder daran, ja, in welch einer Welt wir eigentlich leben als gläubige Menschen. Wir leben im Machtbereich des Satans und er ist der Herrscher dieser Welt. Und Gott selbst hat eigentlich ihm diesen Herrschaftsbereich gegeben. Und wie bedeutend ist es für uns als Christen zu wissen, ja, dass wir im Feindesland leben, aber der Herr Jesus bei uns bleibt bis zu der Weltenden. Schauen wir einmal wieder in den Text. Es wird gesagt, und er, das heißt der Bund oder der Beschluss, wurde gebrochen an jenem Tag. Das ist auch ein sehr interessantes Wort. Etwas sehr Interessantes wird uns mitgeteilt und hier geht es um den Zeitpunkt, hier geht es um den Tag, an dem dieser Bund praktisch gebrochen wird oder aufhört. Und wenn wir den Bezug sehen zu dem, was uns der 9. Vers sagt, dann verstehen wir, dass hier genau die Zeit angesprochen wird, 70 nach Christus. Ja, und dann können wir davon ausgehen, dass genau in dieser Zeit oder man kann sagen auch in diesem Tag, bei der Zerstörung Jerusalems und Tempels hier die Rede ist. Und das bedeutet aber, und davon haben wir auch gesprochen, dass zu der Zeit der Apostelgeschichte, als die Apostel gedient haben, ja, wo haben die denn gedient? Die haben zunächst einmal gedient für eine lange Zeit in Jerusalem. Und dann ging es hinaus, nachdem die Gemeinde verfolgt worden ist, dann gingen sie hinaus. Aber in dieser Zeit der Apostelgeschichte wurde Israel immer noch als Nation die Möglichkeit gegeben zur Buße und zur Rückkehr. Schaut einmal, das Ganze, was passiert ist, die Apostel haben sich doch nicht versteckt. Das Ganze, was passiert ist, die haben Menschen geheilt, sie haben gepredigt, jeder wusste, was gepredigt wurde. Sie kamen sogar vor den Hohen Rat und haben vor ihnen sich, ja, nicht entschuldigt, aber sie haben ja, sich verantwortet oder gesagt, warum sie das tun. So, sie haben es noch einmal gehört. Und es wäre eigentlich vernünftig gewesen, wenn sie gesagt haben, aha, schaut einmal. Diese Menschen predigen weiterhin von Jesus. Sie bestätigen dieses Predigen des Evangeliums durch die Wunder, der geschehen ist. Vielleicht haben wir doch einen Fehler gemacht. Ja? Vielleicht war dieser Jesus von Nazareth doch der Messias gewesen. Und wir sollten Buße tun und uns zu ihm kehren. Ja? Aber anstatt, dass sie Buße getan haben, so das war immer noch ein Angebot Gottes an Israel gewesen, das Wirken der Apostel. Für die nächsten 40 Jahre, ja, aber anstatt, dass sie Buße tun, wurden sie zu den ärgsten und schlimmsten Verfolgern der Gemeinde des Herrn Jesus. Stimmt's? Und sie waren es gewesen, die Juden waren es gewesen, die die Heiden angestachelt haben, die Gemeinde dann auch zu verfolgen. Und nach dem Fall Jerusalems, nachdem Jerusalem eingenommen worden ist, 70 nach Christus, dann haben sie andere Probleme gehabt, ja, als die Gemeinde zu verfolgen. So, von daher ist es kein Wunder, dass die Juden als Nation, wenn man in ihre Geschichte schaut, ihren Ungehorsam sieht, es ist kein Wunder, dass sie unter einem besonderen Gericht Gottes sich befinden, auch heute noch. Es ist nicht nur, dass sie preisgegeben werden von Gott an ihre Feinde. Das ist schon schrecklich genug. Sie haben noch dazu ein verstocktes Herz, dass sie das Licht des Evangeliums nicht sehen können. Und ihr Lieben, es ist schon wahr, dass manche der Juden zum Glauben kommen, ja, hier und da, aber die Mehrheit der Juden in dem Christentum, die Mehrheit der Juden sind dem Christentum so sehr skeptisch eingestellt oder eigentlich sehr, sehr feindlich dem Evangelium gegenüber eingestellt. Ein Freund von mir, ein guter Bekannter, Miguel, ich habe schon von ihm erzählt, das ist der, den ich vor einigen Wochen kennengelernt habe, hier kurz vorm Gottesdienst. Er hat mir ein Erlebnis erzählt von der letzten Woche. Nicht letzten Freitag, sondern Freitag vor einer Woche. Was Miguel macht, und er hat Zeit dazu, er geht gerne zu anderen Kirchen, zu anderen Gemeinden, er setzt sich hin, hört genau hin, was die machen bei den Gottesdiensten, und dann spricht er mit Leuten. Er war zum Beispiel in einer Adventistengemeinde gewesen. Sie haben Seminare gehabt über die Endzeit und er war da gewesen, hat das alles mitgemacht und dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen und sie auf Jesus Christus hingewiesen. Interessiert ihn, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben und zu hören, was die Leute denken, wie sie verschiedene Sachen machen in ihrem Gottesdienst. Als ich mit ihm darüber gesprochen habe, ich habe keine Zeit, so etwas zu machen, habe ich gesagt, naja, wir haben ja auch einen Buddhistentempel. Oh, sagt er, da gehe ich auch hin. So, will er mit den Buddhisten über Jesus sprechen. Ist gut. So, letzte Woche hat er eine sehr interessante Begebenheit gehabt mit einem Rabbi. Er hat sich angemeldet bei diesem Rabbi. Er sagt, ach, das ist irgendeine Lubowitsch. Ich sagte, ja, das ist eine besonders konservative Gruppe der Juden, ultraorthodoxe Juden, die es gibt. Die heißen richtig Chabad Lubowitsch. Habt ihr davon gehört? Ich wusste gar nicht, dass es die hier in Kelowna gibt. Die gibt's. Und er hat das herausgefunden. Miguel hat das herausgefunden, hat den Rabbi angerufen, hat gesagt, kann ich dich besuchen? Und er sagt, ja, komm vorbei, wir werden dann eine Zeit lang, er hat gesagt, ich interessiere mich, ja, für den jüdischen Glauben und ich möchte mit dir sprechen. So, der Rabbi hat ihn eingeladen, der kam zu ihm und wie gesagt, das ist ein Rabbi der ultraorthodoxen Juden hier vor Ort in Kelowna und die kleine Gruppe, die sich trifft, trifft sich bei ihm zu Hause. Ich glaube, die haben nicht einmal eine Synagoge, weil das so eine kleine Gruppe ist. So, und Miguel hat erzählt, Mensch, der weiß so viel aus dem Alten Testament. Er hat mir manche Dinge erzählt, das war außergewöhnlich schön, das war herrlich, schönes Gespräch gehabt. Und dann am Ende des Gesprächs sagte aber Miguel, er fragte den Rabbi, naja, aber was macht ihr als Rabbi oder was machst du als Rabbi mit deiner Sünde? Oh, sagte der Rabbi, ich habe keine Sünde. Wirklich? Er sagte, ja, und die kleinen Sünden, die ich habe, mit denen komme ich ganz gut zurecht. Naja, dann hat er doch Sünden. Ja? Aber Miguel sagte, er war sehr, sehr stolz gewesen auf seine eigene Gerechtigkeit, die er dadurch erreicht, dass er die Gesetze hält, dass er ehrlich ist, dass er gut ist zu anderen Menschen. Er sagte, er hat das ein paar Mal erwähnt, dass er sehr, sehr stolz ist auf seine Gerechtigkeit. Und dann sagte aber Miguel Folgendes, er sagte, meine Sünden sind reingewaschen durch das Blut Jesu Christi, den Messias. Oh, und dann sagt er, du hättest sehen sollen, wie der freundliche Rabbi sich plötzlich gewendet hat. Da war er nicht mehr so freundlich. Und dann stand er auf und sagte, er findet es unverschämt, dass jemand in sein Haus kommt und ihn beleidigt mit dem Hinweis, dass man seine Sünden so leicht loswerden kann, weil ein Unschuldiger, ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt den Namen Jesu ausgesprochen hat, für ihn gestorben ist. Ja? Er hat ja für seine Gerechtigkeit gearbeitet, hat gute Werke getan, hat gesetzt. Das ist viel zu einfach, dass jemand kommt, ein Unschuldiger, und für seine Sünden stirbt. Aber das ist genau, was die Schrift uns sagt in 1. Korinther 1, 23. Der Gekreuzigte ist den Juden was? Ein Ärgernis. Der Rabbi hat sich geärgert. So, dieser freundliche Rabbi war ganz schön aufgebracht, als er hörte, dass Jesus Christus der Messias ist und dass er für unsere Sünden gestorben ist, aus dem Munde dieses Miguel. Und er hat ihn praktisch, der Rabbi hat den Miguel aus seinem Haus geschmissen. Und das zeigt uns, wessen Kind der Rabbi wirklich ist, oder? Habt ihr einen Zweifel? Wessen Kind dieser Rabbi ist, jeder Rabbi ist, der Jesus Christus nicht als seinen Heiland kennt? Ihr Lieben, wenn ein Mensch zu Jesus nicht gehört, zu wem gehört er dann? Gehört er sich selbst? Er gehört zu Satan. So, wenn dieser freundliche Rabbi oder was immer Rabbi, der das Alte Testament so gut kennt und manche wunderbaren Dinge erzählen kann, wenn er heute stirbt, wo wird er denn landen, wenn er Jesus als seinen Heiland nicht gibt? Ganz einfach, wir wissen das, in der Verdammnis. Jesus sagt, niemand kommt zu dem Vater, denn durch mich. Das gilt für jeden Menschen, auch für die Rabbis Israels. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb ist unsere Pflicht auch als die Gemeinde des Herrn Jesu, für diese Menschen zu beten, ob es ein Rabbi ist oder ein muslimischer Imam oder unsere Politiker, die wem gehören? Die dem Satan gehören. Ja? Und die Bibel ist ganz klar schwarz und weiß. Da gibt es nichts dazwischen. Und ich hoffe und ich denke, uns ist das bewusst. Wir gucken in den Text, wir schauen in den Text und wir sehen, unser Text sagt, und die elenden Schafe, die auf mich achteten. Aha, da gibt es doch welche unter den Juden, die auf das achten, was Gott sagt. Und das ist der gläubige Überrest, den es immer gegeben hat, auch in Israel. Sie merkten, dass es des Herrn Wort wäre. Das ist der gläubige Überrest des Volkes Israel, der hier angesprochen wird. Und in der Zeit des Herrn Jesu waren es die Menschen gewesen, die als Gläubige sich dessen bewusst waren, gläubige Juden, die sich dessen bewusst waren, dass nun aufgrund dessen, dass man den Messias abgelehnt hat, das Gericht Gottes kommen muss und dann auch gekommen ist. Und die Geschichte dieser gläubigen Juden, messianischen Juden, dass es die erste Gemeinde ist, faszinierend, aber wir haben heute nicht die Zeit darüber zu sprechen. Aber der Hinweis ist hier von dem gläubigen Überrest. Wir kommen jetzt zu dem Anlass zu dem zweiten Anlass der Wehklage über Israel. Was ist das? Sacharja lamentiert oder wehklagt, weil Israel seinen Messias verworfen hat. Verse 12 bis 13. Ich lese für uns das noch einmal. Ja, um uns das noch einmal zu erfrischen, was das Wort Gottes sagt. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so bringet her, wie viel ich gelte. Ja, was bin ich euch wert? Und das ist Zacharia, der hier spricht. Was bin ich euch wert? Das hat er wirklich demonstriert, vorgespielt, hört sich komisch an. Er hat das demonstriert, was wir hier lesen. Und diese Demonstration des Sacharja spricht aber prophetisch von dem seiner Zeit, was während der Zeit Jesu geschehen ist, als Jesus verraten worden ist durch Judas. Wo nicht, so lasst's anstehen. Und sie wogen da, wie viel ich galt, 30 Silberlinge. Das können wir sehr gut einordnen. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin, dass es dem Töpfer gegeben werde. Ei, eine treffliche Summe, das ist sarkastisch gemeint. Ei, eine treffliche Summe, der ich wertgeachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30, 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben würde. So, wieder, der Prophet Zacharia demonstriert symbolisch, ja, das, was seinerzeit in der Passionswoche geschehen wird, wenn der Hirte Israels, Jesus Christus, verworfen wird, verraten wird, und was das im Einzelnen oder wie das im Einzelnen in der Zeit Zacharias nun passte, das wissen wir nicht, das können wir nicht sehen in dieser Aussage. Aber die Hauptaussage oder das Herz dieser Demonstration dessen, was wir lesen, das erkennen wir ganz deutlich. Jesus als der Hirte des Volkes Israel kommt. Er ist der Messias. Er kommt und er fragt sein Volk, was sie wohl denken, was sein Dienst an ihnen wert ist, tatsächlich wert ist. Und in einer spöttischen und beleidigenden Erwiderung sagen die Leiter des Volkes Israel, dass sie bereit sind, 30 Silberlinge zu zahlen für seinen Dienst. Nach 2. Mose 21, 32 war das die Entschädigungssumme für einen toten Sklaven. Das ist genau der Betrag gewesen, was dem Judas als Kopfgeld für Jesus gegeben wurde von den Leitern des Volkes Israel. Sie geben durch ihre Handlung zu verstehen, dass Jesus für sie nicht mehr wert ist als ein toter Sklave. Stellt euch das mal vor. Und wir denken, oh, wie schrecklich. Oh, wie schrecklich. Ist es auch. Ist es auch. Aber ihr Lieben, was tun Menschen heute, die das Angebot in Jesus missachten, die den Namen Jesu als Fluchwort gebrauchen? Sie tun genau dasselbe. Sie sagen, dass Jesus wertlos ist und sie spotten über ihn. Und auch der 13. Vers ist eine Anweisung an den Propheten durch Gott, diese Ablehnung Jesu, ja, durchzuspielen, durchzudemonstrieren, indem er das Geld nimmt und in den Tempel wirft, genauso wie es seinerzeit Judas tun wird oder getan hat. Wir schauen schon zurück. Und es waren die Priester gewesen, die dann das Geld gesammelt haben. Und das Geld, weil es Blutgeld war, einem Töpfer gegeben haben für sein Grundstück. Und aus diesem Grundstück haben sie dann einen Friedhof gemacht. Ich lese uns aus Matthäus 27, Vers 7. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Töpferacker. Das heißt, ein Acker, ein Grundstück, das einem der Töpfer dann gehörte, zum Begräbnis der Fremden. Und mich würde es brennend interessieren, ob doch nicht einer der Schriftgelehrten in der Zeit, als das vorgefallen ist, als diese 30 Silberlinge in den Tempel geworfen worden sind und dieses Geld genommen worden ist und dem Töpfer gegeben wurde für sein Acker und so weiter, ob manche Schriftgelehrten und Pharisäer nicht an diese Stelle in Zacharia gedacht haben, sich gedacht haben, meine Güte, Zacharia hat das prophezeit, was seinerzeit, was wir im Moment erleben. Und ihr Lieben, man muss ja kein gewaltiger Schlaumeier sein, man muss nicht sehr clever sein, um zu erkennen, was hier in Zacharia eigentlich prophetisch uns berichtet und beschrieben wird. Wir kennen das Wort. Das ist ein biblischer Bericht, ja, der uns hier vorgeschrieben wird, hinweisend auf die Zeit des Verrats Jesu. Und das ist auch, warum über das Volk Israel eine Wehklage ertönt. Ja, sie lehnen ihren wahren, guten Hirten ab. Sie spotten über den, der sie immer wieder gesegnet hat, der sie bewahrt hat, der immer wieder seine Arme ausgestreckt hat ihnen gegenüber. Sie haben ihn abgelehnt, sie wollen ihn nicht. So wundert ihr euch, dass dieses Volk von ihrem Gott, von unserem Gott, preisgegeben wurde, und dass noch eine besonders finstere Zeit für sie zukommt, auf sie zukommt in der Zukunft, in den 7 Jahren der Trübsalszeit. Uns heute gilt ja das Gleiche. Ja? Wenn wir heute den guten Hirten Jesus Christus missachten, haben wir als Menschen eigentlich nichts Gutes zu erwarten. Das ist die Aussage des Volkes, der Heiligen Schrift, das ist die Aussage, die wir verstehen müssen. Hier wird uns von Gott als Menschen Jesus Christus gegeben als der einzige Heiland. Wenn wir ihn missachten, wenn wir ihn nicht annehmen, ja, dann haben wir ein sehr, sehr großes Problem. Nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Wir müssen hören. Wir müssen gehorchen, was uns Gott in seinem Wort sagt. Die Folgen des Nicht-Zuhörens sind zu schrecklich. Und deshalb gilt auch für uns dieses Wort besonders. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und der Heilige Geist heute zu uns spricht und uns darauf aufmerksam macht, mein Lieber, du gehörst Jesus Christus noch nicht. Wir müssen darauf hören. Wir müssen Buße tun und wir müssen uns an Jesus wenden. Ja, in unserer Buße. Und mit dem Zuhören, das ist schon eine schwere Sache, ich gebe das zu. Ja, manchmal rede ich auch lieber, als wie ich zuhöre. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Aber wisst ihr, in dem Schöpfungsakt hat Gott das schon deutlich gemacht für uns als Menschen, dass Zuhören bei weitem wichtiger ist als das Reden. Deshalb hat er uns 2 Ohren gegeben und nur einen Mund. Wir müssen 2x eher bereit sein zuzuhören, als zu reden. Ja, und das ist, wie wir richtig leben. So, wir kommen zu dem 3. Anlass oder Wehklage in unserem Text. Schaut einmal Vers 14. Sacharja lamentiert hier, dass die Eintracht oder die Einigkeit der Nation Israel zerbrochen ist. Ja? Das ist mit eine Folge der Ablehnung des guten Hirten. Die nationale Einigkeit Israels wurde zerschlagen mit dem Zerschlagen Jerusalems und des Tempels. Der Geschichtsschreiber Josephus, er schreibt in seinem Geschichtswerk Folgendes. Er sagt, dass nach der Eroberung Jerusalems die verschiedenen Gruppierungen der Juden sich gegenseitig bekämpft haben, schlimmer als die Römer es je getan haben mit den Juden. Ja, das weiß ich nur, weil ich das gelesen habe. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich weiß das nicht, aber eins habe ich gehört und diese Anspielung, diese Anekdote kennt ihr auch. Man wird gesagt, dass wo 2 Juden sind, kennt ihr das? Da gibt es 3 Meinungen. Im Englischen heißt es 2 Jews, 3 Opinions. Habt ihr noch nie gehört? Vielleicht sogar noch mehr, ne? Über Mennoniten? Ja, die sind verwandt mit den Juden, glaube ich. Ja, ja, aber das ist auch ein Hinweis darauf, dass sie untereinander immer wieder im Streit sind. Ja? Wie gesagt, ihr Lieben, ich weiß das nicht, ich höre das nur von anderen, ich kenne keinen jüdischen Menschen. Auf jeden Fall wird uns aber eins deutlich, ihr Lieben, wenn man den Frieden mit Gott nicht hat, wie will man den Frieden mit dem Nächsten haben? Ja, ist nicht so einfach. So das Erste, die Voraussetzung für einen Frieden, für eine Harmonie, ist zunächst einmal der Friede, den wir mit Gott haben müssen. Ich werde hier unterbrechen, ich habe hier noch einiges zu erzählen gehabt. Und wir sehen besonders diese Streitigkeit der Juden. Ich will noch darauf zurückkommen, auf diesen Streit der Juden und damit einen positiven Gedanken schließen. Erinnert ihr euch an 2019 bis 2022? Könnt ihr euch erinnern, wie oft in Israel die Wahl durchgeführt worden ist in diesen Jahren? 2019 bis 2022? 5-mal. 5-mal. Sie konnten sich nicht einigen. Sie konnten sich nicht einigen. Ja, und eine stabile Regierung dann auch formen. So was, worauf weist uns das hin? Ja, auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes spricht ganz genau darauf, dass die Juden im kontinuierlichen Streit auch untereinander bleiben werden. Und ich sage mir, Mensch, als hätten die nicht schon Probleme genug mit ihren Feinden. Und jetzt streiten die noch miteinander. Und was sagt das Wort, wenn ein Haus uneins ist? Was ist? Kann das Haus bestehen? Es kann nicht. Es kann nicht. Ja? Keine Einigkeit. Und hier sehen wir auch eigentlich etwas sehr zu Beklagenswertes. Und gerade aktuell, vielleicht habt ihr das auch gehört, dass Benny Gantz, ist euch der Name bekannt? Ein Minister aus der gegenwärtigen Regierung unter Benjamin Netanyahu. Er war in den letzten Tagen in Amerika gewesen. Er hat kein Mandat dazu gehabt. Er hatte nichts in Amerika zu suchen gehabt. Er ist alleine dahin geflogen und mit dem Biden-Regime, lass mich das so sagen, mit der Biden-Regierung, auszuhandeln, wie sie nun den Netanyahu beseitigen können. Stellt euch mal vor, in Zeit des Krieges so etwas zu machen. Das Wort Gottes weist uns darauf hin. Sie werden ständig im Streit liegen, bis der Friedefürst gekommen ist. Und wie schön ist es, auf der anderen Seite das Wort Gottes zu hören, das uns sagt in Psalm 133, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Ist das nicht wahr? Das ist doch etwas Schönes, auch in der Gemeinde, wenn Frieden herrscht. Und das ist mit eins der Hinweise, dass der Heilige Geist in einer Gemeinde wirkt. Da wird es immer Menschen geben, die so Querschläger sind. Aber wenn der Heilige Geist eine Gemeinde besitzt oder hat, wenn der Heilige Geist in den gläubigen Menschen lebt, das wird mit einer der Frucht sein, der Friede untereinander. Und wie lieblich ist das? Und mit diesem positiven Gedanken möchte ich auch unsere Predigt heute Morgen schließen. Ihr Lieben, den Frieden mit Gott, den können wir nicht überschätzen. Wie kommen wir in den Frieden mit Gott? Nur durch Jesus Christus. Und wenn wir diesen Frieden mit Gott haben, dann können wir auch untereinander Frieden haben. Oh, wir haben noch genug Fehler. Ich habe viele Schwächen, viele Fehler. Ja, ich komme nicht hinterher, diese alle Fehler immer wieder anzugehen und sie auszubügeln. Aber eins ist klar, wenn der Heilige Geist und der Heilige Geist lebt in mir, das ist mein Bestreben. Ich möchte ein friedfertiger Mensch sein. Ich möchte zum Frieden dienen. Und als allererstes muss ich dann als Mensch des Friedens andere darauf hinweisen, dass Jesus Christus der Heiland ist, dass Jesus die Sünden vergibt und dass die Gerechtigkeit, die Jesus für uns erwirkt hat am Kreuz auf Golgatha, darauf kommt es an. Wir verneigen uns zum Gebet.